wichtiges Thema heute vor, wie man mit dem Schweren im Leben fertig wird. Also, ich weiß nicht, ob Sie sich alle klar machen, wie wichtig dieses Thema ist. Ich habe in meinem reich bewegten Leben so häufig erfahren, dass Menschen ganz hochgemut waren und so überzeugt, dass sie das Leben meistern, und dann kam so ein Schuss von Mut und batsch, da brachen sie zusammen. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen, das ich erlebt habe. Das war während des Nazireiches, wo wir ja von Amts wegen alle heroisch und tapfer und lebensbejahend waren, so. Die Alten erinnern sich, die Jugend weiß das nicht mehr. Wie das war, wenn uns von morgens vom Frühstück bis abends gesagt wurde, wie tapfer und großartig wir sind. Und da kriege ich eines Tages vom Feld einen Brief von einem Hauptmann, dass da ein Junge gefallen wäre. Der Hauptmann wusste, dass er der einzige Sohn der Mutter ist, die sehr an ihm hing. Und dann hätte ihm der Sohn gelegentlich erzählt, er wäre meiner Jugendarbeit gewesen. Und dann schreibt der Hauptmann, ehe es die Partei so kalt den Leuten mitteilt, dass der Sohn tot ist. Nicht, da kam Parteimann, Heil Hitler, ihr Sohn ist tot, Heil Hitler, das habe ich so selber erlebt, nicht? Ehe das geschieht, ist vielleicht gut, dass ich Ihnen zuerst die Todesanzeige schicke und Sie gehen als Seelsorger zu der Mutter und teilen dir das mit. Und dann bin ich also mit dem schweren Brief dahin. Und dann schell ich an und dann ruft da oben vom dritten Stock eine Frau runter. Heil Hitler, was wollen Sie denn? Und da habe ich gesagt, ich bin der Pfarrer Busch, ich muss mal mit Ihnen sprechen. Wir haben kein Interesse für einen Pfarrer, was wollen Sie denn? Ja, ich sage, das kann ich unmöglich über drei Stockwerke hier rauf signalisieren. Ja, Sie können ruhig sagen, was Sie wollen. Ich sage, es wäre gut, wenn Sie jetzt mal aufmachen. Dann kam sie runter und macht auf die Haustür. Sie sind der Pfarrer, ich habe mit dem Pfarrer nichts zu tun, was wollen Sie denn? Wir glauben an Führer und so, nicht? Und ich sage, liebe Frau, kommen Sie, jetzt gehen wir erstmal in Ihre Wohnung. Dann habe ich sie also ihre Wohnung geführt und habe gesagt, tun Sie ganz, als wenn Sie zu Hause wären, nehmen Sie Platz und so, nicht? Und, aber sie hat es gar nicht getan, sondern sie stellte sich vor mich auf und sagte, jetzt rücken Sie endlich raus, was Sie wollen. Da hat mir ist mir auch der Hut hochgegangen und ich habe gesagt, dann will ich Ihnen ganz kurz sagen, Ihr Sohn ist tot, Heil Hitler. Da war es aber aus. Ich sehe ein Schneeweiß für die Frau. Und dann fängt sie an zu schreien, etwas sinnlos zu sein. Und da sage ich, also, ich möchte jetzt gehen. Da hält sie meinen Arm fest, das mir später, um Gottes Willen gehen Sie nicht. Um Gottes Willen gehen Sie nicht. Und Sie haben mir eben gesagt, Sie brauchen den Pfarrer nicht. Um Gottes Willen gehen Sie nicht. Und dann habe ich bei ihr gestanden in der Stunde. Und dann habe ich ihr gesagt, wie sie stiller wurde. Sehen Sie, Sie sind mit einem Schlage in den Orden der Mühseligen und Beladenen gekommen, der verzweifelten Unglücklichen. Und zu denen hat der Herr Jesus gesagt, kommet her zu mir alle. Jetzt wollen wir nicht mehr Plätze servieren. Lassen Sie es jetzt. Also wenn alle Leute zu spät kommen, können wir nicht junge Leute von ihren Plätzen jagen jetzt. Sie müssen es jetzt lassen. Jetzt ist also sitzt alles und steht alles. Bitte, das stört nur, nicht? Sie sind einverstanden, gell? Wenn wir jetzt keine große Unruhe mehr machen. Nicht, es geht nicht anders, ein junger Mann von einer Platzlage, wenn eine 70-jährige Frau jetzt erst ankommt. Das geht dann nicht, dann muss er eben... Ich weiß auch nicht wie, also, aber jetzt ist Ruhe und Sie hören mir zu. Sehen Sie, die Frau war hochgemut, solange alles glatt ging und wie ihr einziger heißgeliebter Sohn stirbt, wie das Schwere hereinbricht, da war alles futsch. Da hat sie gemerkt, ihre ganze Weltanschauung, ihr Glaube, das hilft mir ja alles nicht. Das war ein Augenblick, wie ich sagte, zu den Leuten, die mühselig und beladen sind, kommt der Sohn Gottes und sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Meinen Sie nicht, dass Sie den brauchen? Aber meine Freunde, die Frage ist so wahnsinnig wichtig. Da steht ein junger Mann, ich sehe das Leben an wie eine kleine fidele Wanderung und denkt, ach, so ein Thema brauche ich nicht. Wart nur ab, wie du es brauchst. Es gab in unseren Tagen einen Dichter, einen Schriftsteller, der ganz besonders geliebt hat, sich als ein Urkerl hinzustellen, der hieß Ernest Hemingway. Und ich denke, dass alle, die eine dumme Ahnung von Literatur haben, Ernest Hemingway kennen, und wenn sie nicht kennen, haben sie die Zeitung gelesen. Nicht großer Jäger, Angler und befreundet mit sämtlichen Stierkämpfern in Spanien. Und so richtig, wissen Sie, der Urkerl in Afrika, zweimal abgeschossen mit dem Flugzeug, hat ihm alles nichts gemacht. Und in all seinen Büchern liebt er es, so den vitalen Kerl zu schildern. Wissen Sie, der 7 Flaschen Whisky nacheinander leert und es macht ihm gar nichts, nicht wahr? Der Mädchenherzen bricht und weitergeht und einfach ein Kerl ist, nicht? Und wenn Sie Hemingways Leben und seine Bücher sehen, da haben Sie das Bild eines Mannes, der sagt, so ein Thema brauche ich nicht, wie man mit dem Schweren fertig wird. Ich werde fertig. Und dann geht Hemingway, das ist ein paar Wochen her, in eine Klinik und kriegt mitgeteilt, dass er eine unheilbare Krankheit hat. Und dann geht er hin, er schießt sich. Das haben Sie vielleicht gelesen, ja? Ich halte es für eine so bedeutsame Sache, dass dieser Verkündiger der männlichen Kraft zusammenbricht und Selbstmord begeht in dem Augenblick, wo das Schwere über ihn hereinbricht. In dem Augenblick stand meine alte Mutter vor mir, die am Zungenkrebs gestorben ist, schrecklich, was gibt, wo er einfach die Lippe abfaulte und abfiel und die bis zur letzten Sekunde abgelehnt hat, Morphium zu nehmen, weil ich mit klaren Sinnen meinem Heiland entgegengehen will und mit hellem Verstand in die Ewigkeit gehen will. Eine schwache Frau. Geht Ihnen da auf, wie wichtig die Frage ist, auch für Urkerle, die sich dafür halten. Wird man mit dem Schweren im Leben fertig? Solange das Schwere nicht kommt, kann man ja ein großartiger Kerl sein, nicht? Oder ein lachendes junges Mädchen. Aber es kommt schon, seien Sie überzeugt. Es wird keinem erspart. Und wenn einem alles Schwere erspart blieb, das wäre das Allerschrecklichste, was passieren könnte. Denn im Schweren liegt die Begegnung mit Gott. So, und nun will ich Ihnen 3 Dinge sagen aus meiner eigenen Erfahrung, wie man mit dem Schweren im Leben fertig wird. Und ich sage Ihnen das also nicht theoretisch, sondern nach dem, was ich selber erfahren habe. 3 Dinge. Erstens, man muss ein ganz starkes Fundament für sein Leben haben. Jetzt, ehe ich das ausführe, ich kriege dauernd gesagt, meine Boys hier, so meine lieben Freunde, meine jungen Männer hier, sind nicht meine, Herr Jesus, seine jungen Männer, sollen auch nochmal singen, man hört das so gern. Nun, die singen nicht schön, aber laut. Und wenn sie es gern hören, singen die erst noch ein Leuchtenstrahl des Vaters Gnade, singen wir jetzt mal. Das haut immer hin, nicht wahr? Aber ihr müsst rasch machen, keine langen Pausen. Los, hier ist die Klampe. Des Vaters Gnade. Spielt hier keiner drauf. Zeit können wir nämlich noch ein bisschen rangieren hier. Kommen Sie doch mal bitte noch 5 Schritte vor da, dass die Leute an der Tür reinkommen können.
Und
mit dem Schweren im Leben fertig wird, ist hoffentlich klar, wie wichtig die Frage ist. Erstens, man muss rechtzeitig ein gutes, starkes Fundament für sein Leben haben. Als ich noch ein netter kleiner Junge war, alle meine Haare noch auf dem Kopf waren, wie dem alten Zar eines Untersekundaners war, da führte in Frankfurt mein Schulweg über den Main. Und da wurde in der Zeit, wo ich damals in die Schule ging, eine neue Mainbrücke gebaut. Da hat man noch nicht diese Hängebrücken gebaut wie heute, sondern da wurden anständige Pfeiler in den Main gebaut und dann darüber so der Brückenbelag. Und es hat uns Jungs natürlich wahnsinnig interessiert. Und dann haben wir uns mit den Ingenieuren unterhalten. Und da hat mir mal so ein Ingenieur herablassend dann erklärt, dass das Entscheidende an dieser Brücke das sei, was man gar nicht sieht. Dass die Pfeiler nämlich nicht einfach auf den Flussgrund gestellt werden könnten, weil der Flussgrund Kies ist und Sand und sich bewegt. Und wenn man die Pfeiler da drauf baute, würden die zusammenstürzen. Und darum sei es so furchtbar wichtige Arbeit und sehr schwierig, dass man riesige betongefüllte Caissons in diesen Kies und Sand versenkt, dass man also ein Fundament schafft. Wissen Sie, ein Beton, habe ich es richtig gesagt? Ich bin kein Architekt, vielleicht ist einer hier, der lacht mich aus. So ungefähr habe ich es verstanden, nicht? Verstehen Sie, dass man riesige Fundamente in den Flussgrund versenkt und darauf die Pfeiler baut. Nachher, wenn man die Brücke sieht, sieht man viel Hübsches, aber das Eigentliche, das sieht man nicht. Und sehen Sie, meine Freunde, man sollte im Leben so ein verborgenes Fundament haben. Ja, an unserem Leben sieht man allerhand. Hier sieht man einen jungen Mann, einen Pullover, einen roten und deren weißen, nicht wahr, und ist ein Funskerl und vom Beruf kaufmännischer Angestellter. Und so sieht man eine Menge. Das ist das gleichsam die Brücke über Wasser, verstehen Sie? Und bei den meisten Leuten ist gar nicht mehr da, als was man sieht. Da stirbt man. Nur Arbeit war dein Leben. Nie dachtest du an dich, nur für die deinen Streben war deine höchste Pflicht. Kennen Sie das Sprüchchen? Ich sage immer, das Todesbegräbnis für ein Pferd, nicht? Das schreiben sie über Menschentodesanzeigen. Da sieht man nur, was über Wasser war. Er hat geschafft. Er war auf seinem Büro oder war eine tüchtige Hausfrau. Er hat Geld verdient oder deutsche Schwester oder irgendwas, aber das Heimliche, das Fundament war nicht da. Und meine Freunde, wir brauchen ein, wenn wir das Leben bestehen wollen und den Tod bestehen wollen, ein Fundament, ein heimliches Fundament. Und das heißt, jetzt hören Sie mir gut zu, das heißt Frieden mit Gott. Ich kann das jetzt nur so andeuten, wir sprechen noch drüber. In den nächsten Tagen. Frieden mit Gott. Mir hat neulich ein Mann gesagt, Herr Pfarrer, Frieden mit Gott habe ich. Ich habe nichts gegen ihn. Da habe ich gesagt, Sie sind aber ein schöner Nacht. Vielleicht fragen Sie mal, ob Gott einiges gegen Sie hat. Und Gott hat eine Menge gegen Sie. Und Ihre Sünden schreien zum Himmel. Und Sie können keinen Frieden mit Gott haben, wenn Sie nicht zuerst Ihre Schuld weggeräumt bekommen haben. Wenn sie nicht Vergebung ihrer Sünden haben. Und es gibt nur einen im Himmel und auf Erden, der Vergebung der Sünden geben kann. Das ist der Sohn Gottes, der am Kreuze gestorben ist, Jesus, der unsere Sünden in seine Arme gefasst hat und hat sie ans Kreuz getragen und hat an unserer Staatsgericht getragen. Ohne Jesu Blut können sie keine Vergebung der Sünden haben und keinen Frieden mit Gott. Ich deute das an, aber jedes Wort ist hier wichtig. Jesus muss man haben und durch Jesus Vergebung. Sehen Sie, ich habe einen Freund in der Schweiz, mit dem habe ich die herrlichsten Reisen gemacht. Ist ein reicher Kerl, Fundsbursche. Und da passiert es dann immer wieder, dass wir, sagen wir, irgendwo Mittagessen. Gut, aber reichlich, nicht? Und dann kommt er over und bringt die Rechnung. Und dann liegt die Rechnung zwischen uns. Und dann lache ich und sage, ja Hans, der Schweizer, einer muss bezahlen. Da sagt der Hans, da will ich mal bezahlen. Ich sage, ist richtig, du hast ein größeres Portemonnaie wie ich, nicht wahr? Aber es ist doch ganz klar, einer muss bezahlen. Meine Freunde, unsere Schuld vor Gott, es ist keiner hier, der nicht die Gebote Gottes übertreten hat. Ihre Lieblosigkeit, ihre Selbstsucht,
ihre Gottlosigkeit, ihr verhärtetes Herz, ihre Unkeuschheit, unsere Lügen, das ist Schuld. Und ich sage Ihnen, einer muss bezahlen. Und entweder bezahlen Sie am jüngsten Tage mit ewigem Ausgeschlossensein, oder Sie kommen zu dem Heiland, dem Sohne Gottes, der am Kreuz an unserer Stadt bezahlt hat. Ich habe Leute getroffen, beschworen, gesagt, bekehre dich zum Herrn Jesus. Da haben sie gesagt, ach, ich glaube das nicht. Dann sage ich, du kannst es lassen. Das Reich Gottes ist das einzige Reich, wo es keinen Zwang gibt. Sie können es lassen, aber dann liegt ihre Schuld auf ihnen und sie müssen mal sehen, wie sie bezahlt wird, ja? Jesus hat für mich bezahlt. Es war die Stunde meines Lebens, als ich Licht bekam und das Kreuz vor mich gestellt wurde. Meine Freunde, dieser Ausdruck, den ich eben brauchte, den habe ich von einem jungen Inder. Der war vor kurzem in meinem Essener Weiglerhaus, das ist so ein Clubhaus für so junge Leute, und erzählte, wie er Christ wurde. Auf einmal, sagte er, wurde das Kreuz vor mich gestellt und ich erkannte mein Heil. So, wer das erlebt, der hat Frieden mit Gott. Und wenn Sie Frieden mit Gott haben, durch Jesus, dann haben Sie ein heimliches Fundament, wo Sie alles ertragen können. Also das, ich denke an meine Mutter. Das war herrlich. Ich vergesse nicht, wie mein Vater starb. In besten Jahren, da stand sie mit 8 unversorgten Kindern. Und wie der Sarg aus dem Haus getragen wird, da fingen wir an zu weinen. Da sagt meine Mutter, seid mal ruhig. Und dann mit starker Stimme, wenn es keinen Heiland gäbe, dann müssten wir jetzt weinen, dass Frankfurt erfüllt würde mit dem Geschrei, denn wir wurden mit einem Schlag bettelarm aus dem Haus geworfen, wir haben Schweres erlebt. Wir müssten weinen, dass Frankfurt vom Geschrei erfüllt würde. Und dann ganz laut, aber Kinder, wir haben Heiland und gehören dem Heiland. Und das spürten wir. Das Fundament, wissen Sie, auf dem man lebt, das heimliche Frieden mit Gott durch Jesus. Ha, ich wünsche Ihnen das, ruhen Sie nicht, bis Sie Frieden mit Gott durch Jesus haben. Lesen Sie das Johannesevangelium, da können Sie am besten finden. Lesen Sie es, studieren Sie es, suchen Sie es, lassen Sie sich niemand beeinflussen. Lesen Sie es wie in Tatsachenberichten in der Quick. Lesen Sie das Johannesevangelium, bis Sie begreifen, was mit Jesus los ist und wie Sie das angeht. Ich sehe so viele junge Menschen hier, sie haben sich vielleicht immer wieder eingebildet, das Christentum wäre eine langweilige, überlebte, abgestandene Angelegenheit. Ich will Ihnen was sagen, es gibt heute keinen Menschen, der überhaupt eine Weltanschauung hätte, die wert wäre, dass man sie anguckt. Nur die Bibel noch. Wir Christen sind die Einzigen, die was Glaubwürdiges auf den Tisch zu legen haben. Und darum bitte ich Sie, nehmen Sie das ganz ernst. Und wenn Sie langweilige Christen treffen, dann fangen Sie an, im Neuen Testament zu suchen und zu forschen, bis Sie das finden. Frieden mit Gott. Und dann hat Ihr Leben ein Fundament. Und da kann man das Leben bestehen. Verstehen Sie mich überall gut, ja? Ich spreche manchmal ein bisschen zu schnell. Das ist eine schlechte preußische Angewohnheit. Aber da ich ein halber Schwab bin, kann ich mich auch umstellen. Von der Alp, ja. Jetzt kommt mein zweiter Teil. Wie man mit dem Schweren im Leben fertig wird. Das zweite heißt, man muss wissen, wozu das Schwere in unser Leben kommt. Man muss wissen, wozu es gut ist. Sehen Sie, es ist schrecklich, wenn ein Kind 7 Jahre in die Schule geht und dann noch nicht lesen und schreiben kann. Das ist furchtbar. Da wird man sagen, das Kind ist sehr unterbelichtet. Oder wie drückt man es aus? Nicht? Ja, wenn ab und zu meine Ohren kippen, lassen Sie sich tragisch sein. Das kommt vor. Und sehen Sie, es gibt Menschen, die erleben Schweres. Die sind, verstehen Sie, in der Schule Gottes. Gott hat was vor. Und sie haben jahrelang Schweres getragen und haben nichts gelernt. Das ist ja grauenvoll. Wenn ich das Schwere meines Lebens, ich mache jetzt nicht davon reden, ich habe schreckliche Stunden durchgemacht. Und Gott hat mir Schmerz zugefügt, wo Wunden sind, die bis heute nicht geheilt sind. die täglich bluten. Und ich müsste denken, das wäre Zufall, und ich hätte sinnlos, das wäre grauenvoll. Meine Freunde, das graust mich, wenn ich dran denke, wie viele Menschen Schweres erleben und haben nichts in der Schule Gottes gelernt. Ah, das ist ja furchtbar. Und darum will ich Ihnen sagen, wozu kommt man in die Schule Gottes? Wozu wird man von Gott geprügelt? Wozu erlebt man Schweres? Wozu? Sehen Sie, ich habe so viel furchtbar viele Menschen getroffen, die stellen mir die dumme Frage, wie kann Gott sowas zulassen? Nehmen Sie von mir an, dass die dümmste Frage ist, wenn Dummheit wehtät, wird die Welt von Geschrei erfüllt sein. Lauter als Autolärm. Nicht mehr? Das ist die dümmste Frage, wie kann Gott sowas zulassen? Dahinter steht ja, als wenn wir Gottes Geheimsekretäre wären und könnten urteilen, ob er richtig oder verkehrt handelt. Dummes Zeug. Nein, wozu tut Gott das? So müssen Sie fragen, wozu? Und, meine Freunde, da habe ich mal von einem Bergmann, einem Kumpel, eine Lektion bekommen, die vergesse ich mein Leben lang nicht. Und die muss ich Ihnen erzählen. Das ist eine Geschichte, die habe ich unendlich oft erzählt. Und neulich hat einer zu mir gesagt, ich bin enttäuscht von Ihnen, Sie erzählen immer dieselben Geschichten. Und da habe ich gesagt, da bleiben Sie gerade weg. Das ist nämlich eine Geschichte, die ist so schön, dass man sie gar nicht oft genug erzählen kann. Das ist eins der Erlebnisse, wo der Pfarrer nochmal die Hochschule besucht hat und gelernt hat. Da war ich in Essen als ganz junger Pfarrer in einen Bezirk von Bergleuten gekommen. Die waren alle gottlos. Eine Kirche gab es nicht, und wenn eine gewesen wäre, wären sie auch nicht gekommen. Da war auch kein Pfarrhaus. Ich habe irgendwo in der Stadt gepredigt, da kam aus meinem Riesenbezirk kein Mensch. Dann habe ich Hausbesuche gemacht, von Haus zu Haus, immer selbe. Angeklopft, die Schelle war immer schon kaputt, angeklopft, die Tür auf, wir kaufen nichts. Dann habe ich gesagt, ich will ja auch gar nichts verkaufen, ich will was verschenken, ich bin ein Pfarrer. Dann hieß es, wir brauchen keinen Pfaffen, und die Tür flog zu. Aber da hatte ich immer schon einen Fuß drin, und dann flog sie eben nicht zu. Und so habe ich mich durch die Weltgeschichte gearbeitet. Da habe ich Nerven bekommen wie Stricke, sage ich Ihnen nicht. Und Gott hat es gesegnet, es kamen so Männer um zwischen 20 und 30 zum Glauben. Kerle, überzeugte Kommunisten und Freidenker und alles Mögliche, nicht wahr? Leute, die in der Politik die Erlösung sahen, erkannten auf einmal, Politik erlöst die Welt nicht. Da ist immer die alte Tour, Gewalt, Macht, Macht, Gewalt, Gewalt, Macht, Krieg, ihr müsst hupe, bubu, nicht wahr? Wer noch daran glaubt, dem ist nicht zu helfen, der soll auch meinetwegen an Klapperstorch glauben. Das hat der Mann kapiert, dass nur Jesus Menschen neu macht, Verhältnisse neu macht und erlöst. Und dann kamen sie zum Glauben. Und das war es nicht im Männerkreis von 30 Kerlen, Urkerlen, herrlich, wir nannten uns alle du. Und eines Abends komme ich dahin, da heißt du, Pastor Busch Wilhelm, da ist auf dem Püt, da auf der Zeche Graf Beust, einer verunglückt. Der hat einen Stein ins Kreuz bekommen und ist querschnittgelähmt. Das ist eine schreckliche Sache. Da genügt oft nur ein ganz leichter Stein irgendwo ans die Wirbelsäule. Das werden die Schwestern wissen, und von da habe ich dann alles abwärts gelähmt. Ich habe so vom Krieg querschnittgelähmt, immer Besuch in Hoher Markt, das ist grausam, nicht? Und da war ein Stein bekommen, war nun gelähmt, war entlassen, man kann ihm nicht helfen. Und der wäre so verbittert, Amsel heißt er. Besuch ihn mal, hieß es. Und dann bin ich am nächsten Tag zum Amsel. Er ist im Himmel jetzt. Er nimmt mir es nicht übel, dass ich von ihm erzähle. Er hat es sicher gern. Und da bin ich hin. Schrecklich war das. Ich komme in die Bude rein. Schnappflasche auf dem Tisch. Der Amsel in seinem Fahrstuhl. Die Kumpels drumherum. Die Skatkarten so knall, bum, bum, nicht wahr? Und Flüche. Und kleiner Junge schleppt so eine Kiste rein mit Bier. Der Alkoholdunst. Alles strahlenförmig, bläulich, wie Pfeilchen, also es war schrecklich, nicht? Und wie sie mich erblicken, ich kam gar nicht zu Worte, da ging das los. Oh, die verdammte schwarze Drossel ist da, so nannten sie mich, nicht? Trotzdem ich blonde Haare habe. Und dann schrie der Mann aus seinem Fahrstuhl heraus, wenn dein Gott aufgepasst hätte, dann wäre das nicht passiert. Wie kann Gott sowas zulassen? Wenn ich diese dumme Frage kriege, als wenn ich Gottes Geheimsekretär wäre, da kann ich nichts mehr sagen. Ich habe mich rumgedreht und bin gegangen. und bin zu meinen Männern zurück und habe denen gesagt, das ist die Hölle da. Da ist die Hölle, eine Welt ohne Gott, Verzweiflung, Fluchen. Das ist also Welt ohne Gott und Hölle, ich kann nichts machen. Und da haben sie die Achseln gezuckt, als wenn sie sagen wollten, na ja, so ein Pfarrer, was kann man da schon erwarten? Nicht. Und dann am Montags habe ich immer Bibelstunde in so einem kleinen, in so einer Bude war das. Und wie ich da hinkomme, da steht vor mir der Fahrstuhl mit dem Amsel. Da sind die Genossen einfach hingezogen und haben den Mann mitsamt seinem Fahrstuhl abgeholt. Sie werden gar nicht viel gefragt haben und haben ihn da vor mir aufgebaut. Der saß da wütend. Wow, wie es war eine raue Welt, in der ich da lebte. Und dann nahm ich als Text Johannes 3, Vers 16. Ich warf schnell weg, was ich vorbereitet hatte und sprach über das Wort. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab ans Kreuz, Jesus, auf dass alle, die sich dem anvertrauen, das heißt glauben, anvertrauen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dann habe ich gesagt, wir sind verloren und können ewig verloren gehen. Und da hängt der Heiland am Kreuz für uns und wartet. Und wenn einer fragt, wie kann Gott das zulassen, dann sage ich, ich weiß nicht, aber ich weiß, dass Gott mich lieb hat, sonst hätte er seinen Sohn nicht für mich gegeben. Was ist das für ein Ding? Da hängt der Sohn Gottes am Kreuz für mich. Gott reißt sich seinen Sohn vom Herzen und der Mensch sagt, interessiert mich nicht. Was soll denn Gott noch tun für uns? Montag für Montag war der Fahrstuhl vor mir und von Mal zu Mal wurde das Gesicht des Mannes anders. Er begriff, Gott hat was getan, nämlich seinen Sohn gegeben, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Ich erinnere mich, er kam dann zum Glauben, die anderen nahmen sich um ihn an und sein Leben wurde neu. Ich erinnere mich, wie ich ihn mal besucht habe, an einem Sommertag, da saß er vor dem Haus in dem Fahrstuhl und da war so ein Steffele vor dem Haus, waren so altmodische Bergmannshäuser und ich setze mich zu ihm auf das Steffele. Amsel, wie geht's? Oh, sagt er. Busch, Wilhelm, Sie sind immer so ein bisschen nicht gewusst, wie Sie mich anreden sollen, nicht? Seitdem ich dem Herrn Jesus gehöre, sagt er, dieser Kerl, wissen Sie, ein Mann von vorne, seitdem ich dem Herrn Jesus gehöre, ist bei uns zu Hause, wie er überlegte, wie, ach weißt du, da ist jeden Tag wieder Tag vor Weihnachten. Schön ausgedrückt, nicht? Tag vor Weihnachten, da ist Glanz drüber. Noch nicht das Letzte, aber ist Glanz drüber. Bei uns ist jeder Tag der Tag vor Weihnachten. Da kamen die Kinder aus dem Haus, sauber auf einmal, nicht? Und die Frau, wissen Sie, auf einmal diese verhärmte Frau, man merkte, Jesus war in das Haus gekommen. Ach, sagte, weißt du, seitdem ich Jesus gehöre, ist alles verändert, lacht mich die ganze Welt an. Busch, du kannst glauben, die Pflastersteine lachen mich an, seitdem ich Frieden mit Gott habe. Junge, sei, wie schön. Und da sagt der Amsel, und nun kam der Unterricht, die Lektion, die ich gelernt habe, da sagt er, ich fühle, dass ich bald sterbe. Das war dann auch so. Und weißt du, ich weiß dann, in dem Augenblick, wo ich die Augen schließe, stehe ich vor Gott. Das weiß ich sicher. Das weiß ich auch sicher. Und dann will ich vor dem Thron Gottes niederfallen, sagt er. Und will ihm danken, dass er mir die Wirbelsäule kaputtgeschlagen hat. Amsel, sag ich, was sagst du da? Bist du wahnsinnig? Das ist also kein theoretisches Gespräch, so war das, nicht? Auf der Straße. Bist du wahnsinnig? Und da sagt er, mein lieber Busch, ich weiß, was ich sage. Siehst du, in meinem Leben hat Gott manchmal gerufen. Und das habe ich in den Wind geschlagen. Und hätte Gott, wenn er hart wäre, mich laufen lassen können. Und weil Gott mich lieb hat, hat er ganz gewaltig eingegriffen und mich gelähmt. Und das war der Anfang, dass ich meinen Heiland fand. Dass ich zum Kreuze Jesu kam. Dass ich begriff, wo ich Vergebung meiner Sünden finde und Frieden mit Gott. Anders wäre ich den Weg zum Leben nie gekommen, wenn Gott nicht eingegriffen hätte Und darum danke ich ihm dafür. Und dann kam ein Satz, den muss ich Ihnen weitergeben. Nicht ein Pastorensatz, sondern ein goldener Satz von einem Kumpel. Da sagt er, weißt du, Busch, sag das den anderen. Es ist besser gelebt sein und durch die enge Pforte zum Himmel zu gehen, als mit zwei gesunden Beinen in die Hölle zu springen. Da liefen mir die Tränen runter vor Erschütterung, da sage ich, Amsel, du bist ein ganz großer Mann. Du hast gelernt, wozu das Schwere da ist. Du hast gelernt, wozu es da ist. Gott wollte dich durch das Leid zu seinem Sohn Jesus hinziehen und hat es erreicht. Gott hat durch das Schwere dich hingezogen zu seinem Sohne, zu Jesus, dem Erlöser, dem gekreuzigten, dem auferstandenen Herrn. Wozu kommt das Leid zu uns, lieben Freunde? Ah, damit wir hingezogen werden, endlich zum Sohn. Wir kennen das Christentum, wir schlagen es in Wind, wir laufen die Hölle. Und da kommt Gott und schickt schwere Dinge, ob wir uns vielleicht hinziehen lassen. Hatte mal einer so gesagt, ihr kennt doch eine Schafherde von der Alp. Und zu einer Schafherde gehören die vielen Schafe und gehört ein Hirte und gehört ein Hund. Und der Hund, den fürchten die Schafe, der bellt und beißt die Schafe in die Beine und alles. Aber er meint's gut, er treibt sie zum Hirten. Und hat ein Gottesmann gesagt, alles Schwere in meinem Leben, alles, ist der Schäferhund des guten Hirten, das mich hintreiben will zum guten Hirten. Lassen Sie sich auch zu Jesus treiben. Sehen Sie, der hat gesagt, besser gelähmt in den Himmel gehen als mit zwei gesunden Beinen die Hölle springen. Darf ich mal fragen, gibt es eine Hölle? Glauben Sie, dass es eine Hölle gibt? Ich muss Ihnen mal eben noch ein kleines Erlebnis erzählen, zwischendurch. Vor 3 Jahren ist in Norwegen ein toller Krach entbrannt, weil ein Professor Halles via Mikrofon in der Morgenandacht gesagt hat, es kann sein, dass du abends einschläfst und morgens in der Hölle aufwachst. Dann gab es einen tollen Krach und einige Journalisten haben groß geschrieben, das sei ja das reinste Mittelalter, es gibt doch keine Hölle. Das wäre ja ein Skandal und andere Zeitungen nahmen das auf und der Professor Hallesby wurde ersucht, noch einmal vor dem Mikrofon zu sprechen und das klarzustellen. Ich kenne den Professor Hallesby, der so richtiger Norweger, wissen, das sind die Nachkommen von den Wikingern, ne? Die hingen ihre Schilder an die Schiffe und fuhren übers Meer nach Amerika. Der Hallesby geht vors Mikrofon und sagt, ich soll die Sache noch mal klarstellen, ich will sie klarstellen. Es kann sein, wenn Sie sich nicht zu Jesus bekehren, dass Sie heute Abend einschlafen und morgen früh in der Hölle aufwachen. Darum warne ich Sie. Nun, also ein Journalist, ein bedeutender Mann von einem großen Osloer Tageblatt, der machte einen Riesenlärm, es gab einen Mordskrach. Es gab so einen Krach, dass das deutsche Magazin, das Spiegel, sogar davon Kenntnis nahm und einen zweiseitigen Artikel über den Höllenstreit in Norwegen brachte. Und das schwelte unter der Decke. Und als ich voriges Jahr in Norwegen bin, da habe ich da Vorträge in Oslo und Fredrikstad und Kristiansand und so ein paar Städten, da habe ich eine Pressebesprechung in einem Hotel. Und da kommt es merkwürdig zustande, dass ich rechts neben mir den Journalisten hatte, der den Krach inszeniert hatte, und links von mir den Professor Hallesby. Nun, also da gab es dann die Pressebesprechung, nicht wahr, da wird erst gefragt, nicht wahr, wie heißen und wie haben Sie verheiratet, haben Sie Kinder, sind Sie geimpft und wie finden Sie Norwegen und so. Und wie diese üblichen Fragen dann vorüber waren, ging es natürlich los, gibt's eine Hölle. Der Hallesby, der saß neben mir, seine Hand hing so runter und zitterte einen Moment. Ich sah, natürlich gibt's eine Hölle. Da drückte mir bloß einen Moment die Hand, nicht? Also hören Sie mal, wie können Sie sowas sagen? Da sage ich, ich will Ihnen 2 Gründe sagen. Erstens sagt mir mein Verstand, dass es eine Hölle gibt. Mein Verstand. Sehen Sie, Gott drängt sich niemand auf. Wenn Sie keinen Frieden mit Gott wollen, können Sie es lassen. Nicht? Wenn Sie Gebote Gottes nicht halten wollen, können Sie es lassen. Wenn Sie ohne Gott leben wollen, dürfen Sie es lassen. Wenn Sie das Angebot Gottes seinen Sohn nicht haben wollen, können Sie es lassen. Gott drängt sich niemand auf. Wer die Hölle will, darf es. Wer sündigen will, darf es. Bitte, Gott drängt sich niemand auf. Aber dann müssen sie wissen, dass sich nach dem Tode eine Welt auftut, wo sie in Ewigkeit ohne Gott sein dürfen. Gott drängt sich niemand auf. Wenn sie nicht wollen, dürfen sie in Ewigkeit ohne ihn sein. Dann müssen sie in Ewigkeit ohne ihn sein. Und das ist die Hölle. Die Hölle hat nicht schwarze Teufelchen und Pech, sondern ist die Welt ohne Gott. Da möchten sie beten und können nicht mehr. Das ist ein Wörtlein aus der Bibel, sie finden es nicht. Wo der Mensch nur dem Menschen als Bestie gegenübersteht. Da braucht es keine Teufel, die uns quälen. Da quälen sich die Menschen selber, wie sie es hier schon tun. Welt ohne Gott, malen sich das aus? Das ist Hölle. Und wer Gott nicht will, dem sagt Gott, bitte, du darfst ohne mich sein in Ewigkeit. Und da hast du selber die Hölle gewählt, nicht? Und das Zweite ist, dass der Sohn Gottes gesagt hat, es gibt eine Hölle. Wissen Sie, Jesus, der Bescheid weiß, sagt, der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt und viele sind darauf wandeln. Wissen Sie, als ich das ausgeführt hatte, da fuhr der Journalist auf und sagte, und das soll Gott und Liebe sein, der Menschen in die Hölle wirft. Da habe ich gelacht und gesagt, nein, Gott will doch nicht, dass sie in die Hölle gehen. In meiner Bibel steht, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und da gibt er seinen Sohn und lässt ihn sterben für uns und ruft Sünder und wir dürfen umkehren und gibt seinen Geist. Wenn wir in die Hölle gehen, den Weg wählen wir uns selber. Aber die Wahl haben wir, meine Freunde. Und sehen Sie, wozu Schwere da ist, da packt Gott uns durch schweres Leid, damit er uns zu seinem Sohne zieht, damit wir Kinder Gottes werden, Frieden mit Gott finden und den Weg zum ewigen Leben gehen. Nicht? Und nun bitte ich Sie, dass Sie alles Schwere, was in Ihrem Leben kommt, so ansehen. Ah, der Schäfer und Gottes treibt mich zum guten Hirten hin, zum Herrn Jesus. So, und noch letztes, dritter Punkt noch. Ich bin gleich fertig, haben Sie keine Bange, ich weiß, Sie kippen gleich um. Wie man mit dem Schweren fertig wird, ein Fundament, Frieden mit Gott. Man muss wissen, wozu es da ist. Es treibt mich zum Heiland. Und drittens, wohin zielt das eigentlich? Ich habe in meinem Leben immer gefunden, dass alles Schwere wie ein Wegzeiger war, der hinzeigte auf eine Welt, wo es kein Leid mehr gibt, wo er alle Tränen abwischt von unseren Augen. Es ist anders ausgedrückt, je dunkler mich mein Herr geführt hat und mit Leid überschüttet, jetzt nicht, jetzt geht mir's gut, aber ich bin durch schwere Tiefen gegangen und da habe ich wirklich Schmerz kennengelernt. Und da war mir es immer, als wenn mich das nur hellsichtiger machte, dass Christen durch Jesus eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens haben. Ein Mann, der viel Leid erlebt hat, hat gesungen, so will ich zwar nun treiben mein Wesen durch die Welt, doch denke ich nicht zu bleiben in diesem schnöden Zelt. Ich wandere meine Straße, die zu der Heimat führt, wo mich ohne alle Maße mein Vater trösten wird. Meine Freunde, ich will in den Himmel kommen und ich wandere dahin. Ganz grob gesagt. Und wenn einer sagt, da glaube ich nicht dran, das sei, dann warten wir es ab. In 100 Jahren sind wir alle tot und wissen, ob das alles Schwindel war oder nicht. Aber ich glaube dem Worte Gottes mehr und dem Auferstehung Jesu, als dem, was Herr Meier und Schulze sagen. Nicht? So, ich bin gewiss meiner Sache, dass die Leute, die ihr Leben Jesus geben, aus Gnaden in den Himmel kommen und dass außerdem dieser Heiland eines Tages sein Reich vollenden wird. Diese Welt wird vergehen. Ich schaffe einen neuen Himmel und neue Erde. Wir haben eine große und gewisse Hoffnung des ewigen Lebens. Und je dunkler hier es ist und je schwer mehr Leid man hat, desto mehr geht der Blick auf diese große Hoffnung. Nun, wenn ich davon rede, passiert mir es immer, dass irgendwo einer sitzt und denkt, guck, da haben wir die Pfaffen. Am Schluss vertrösten sie die Leute auf den Himmel. Immer der alte Käse. Seit 100 Jahren höre ich diesen Vorwurf, der schon so lange erhoben, ehe ich gelebt habe. Seit 100 Jahren höre ich ihn. Das ist etwas grob gesagt. Er wird seit 100 Jahren erhoben, nicht? Und ich höre also hier einen 100-jährigen Vorwurf. Die Pfarrer vertrösten die Leute auf den Himmel. Ich ging mal bei meinen Hausbesuchen in meinem Bezirk, so unter dem Dachboden, da war ein Krach, ich mache die Türe auf und da ist ein Geburtstagsfest. Und feiern heißt bei den Deutschen Alkohol trinken, nicht? Lesen Sie Jack London mal, König Alkohol, ist nicht bloß bei den Deutschen so. Feiern heißt nicht besaufen, ist nicht so. Ob das Schützenfest ist oder Beerdigung, feiern heißt saufen. Und da saßen wir mit Schnapsflasche und es ging also hoch her. Und dann, also ich komme rein und das übliche Zeremoniell, die schwarze Drossel und dann brüllt einer, Herr Pastor, den Himmel überlassen wir ihm und den Spatzen. Und da habe ich gesagt, das ist nicht originell, das stammt von Heinrich Heine, aber ich finde es nett von Ihnen, dass Sie mir Ihren Platz im Himmel überlassen wollen. Nur sage ich, finde ich etwas merkwürdig, man kann doch eigentlich einem anderen nur etwas überlassen, was einem gehört. Ich kann keinem Stuhl überlassen, ich habe keinen. Verstehen Sie hier? Ich kann doch einem nur was überlassen, was ich besitze. Und soweit ich sehe, haben Sie gar keinen Platz im Himmel. Ja, sagt er, die Pfarrer vertrösten noch die Leute auf den Himmel. Da sage ich, tun das die Kerle, also das ist Unrecht. Ich tue es nicht. Ich möchte Ihnen im Gegenteil sagen, der Sohn Gottes sagt, fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Ich fürchte, das trifft für sie zu. Ja, und wie ist es im Himmel? Sei, da muss was geschehen. Da müssen sie von dem Weg, auf dem sie sind, auf einen völlig neuen Weg kommen, der heißt Jesus. Ich bin der Weg. Da muss das geschehen, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Sonst kann das nicht ins Reich Gottes kommen. Und da gab es ein tolles Gespräch. Und so verstehen Sie, ich möchte keinen auf den Himmel verweisen, der nicht umkehrt und seine Sünden bekennt und lässt und Jesu Eigentum wird. Da haben Sie keine Chancen ohne das. Aber ich möchte Ihnen sagen, dass alles Leid Sie zu diesem Jesus zieht, damit Sie ein Wanderer werden zum ewigen Leben. Nee, dann wird's richtig. Am Schluss werden Sie im Himmel einmal Gott anbeten dafür, dass er Ihnen Schweres geschickt hat.